Ich bekam vor einiger Zeit ein E-Mail von einem Lehrer einer Schule, der eine Umfrage machte, weil er was ins Internet setzen wollte, mit dieser Frage: Was bedeutet für dich Ostern? Ich freue mich schon schrecklich auf nächsten Samstag. Da gehen wir mit einer ganzen Kiste bunter Eier auf die Straße und dann kriegen die Leute eine Frage gestellt: Ein Ei für eine richtige Antwort. Warum feiern Christen Ostern? Na, da könnt ihr spannende Antworten hören. Von ich habe eigentlich keine Ahnung bis hin zum Osterhasen, und die dann schon ganz nah dran kommen, sagen, da ist Jesus geboren. Ich sage, ja, sind sie schon nicht so ganz weit entfernt, nochmal 30 Jahre weiter, und dann kommen sie ungefähr dahin, was richtig ist, und am Schluss kommen sie entweder drauf oder ich sage, Jesus ist auferstanden und lebt, und vergessen Sie das nicht, weil Sie können jeden Tag mit ihm reden. Was ist für euch Ostern? Helft mir mal. Eine Antwort, ein Ei für ein, ich habe jetzt keine Eier. Für eine richtige Antwort. Was ist für euch Ostern? Sag mal.
Ich lebe.
Bitte?
Ich lebe.
Okay.
Eine Auferstehung.
Auferstehung, bitte?
Eine Freude.
Eine Freude. Warum ist das eine Freude?
Weil Jesus auferstanden ist.
Weil Jesus. Und was bedeutet das für Sie?
Dass ich an ihn glaube.
Dass Sie an ihn glauben können, dass Sie ihm vertrauen können. Ja, was noch? Was bedeutet für dich Ostern?
Beginn der Ewigkeit.
Beginn der Ewigkeit. Okay. Ja, was noch? Was ist Ostern?
Liebe.
Liebe?
Ein was? Geschenk.
Ein Geschenk. Okay.
Sieg über den Tod.
Nochmal?
Sieg über den Tod.
Sieg über den Tod. Jesus ist Sieger über den Tod. Halleluja. Ich habe Folgendes geantwortet. Es ist für mich der große Tausch. Das Wort kommt übrigens von Martin Luther. Reformation. Der große Tausch. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich erhalte alles, was Jesus durch sein Sterben und sein Auferstehungsleben erworben hat. Der große Tausch. Golgatha ist der große Tausch. Auferstehung ist der große Tausch. Das heißt, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Was verdiene ich? Den Zorn Gottes, die Bestrafung für meine Schuld. Ich verdiene ewiges Verlorensein. Das ist, was ich verdiene. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich bekomme alles, was Jesus durch sein Sterben am Kreuz und sein Auferstehungsleben, das jetzt in mir, seinem Kind, lebt, erworben hat. Der große Tausch. Luther nennt es sogar den fröhlichen Tausch. Darum ist diese Woche, wo wir an das Sterben Jesu denken und an das Auferstehen Jesu, ein Weg, wo wir froh weitergehen dürfen. Froh. Und das Ganze kann beschrieben werden mit einem Wort, und das Wort heißt Gnade. Hier nochmal so ein Bild, Kolosser Kapitel 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief zerrissen und an das Kreuz geheftet. Das ist so Kolosser 2. Und dann kommt auch der Sieg über den Satan und hat einen Triumphzug aus dem Satan gemacht. Er hat über ihn triumphiert durch sein Kreuz. Also das Kreuz hat so viel bewirkt, dass das tiefe Bedeutung hat für mein Leben. Als ich so mit 15, 16 Jahren zum Glauben kam in meiner evangelischen Kirche, damals in Nordhessen, kleines Dorf, 1000 Einwohner. Unsere Pfarrersleute waren gläubige Menschen und haben uns das Evangelium gut erklärt. Das war für mich so die Befreiung von vielen Blockaden, die in meinem Leben steckten. Ich werde demnächst noch mal was drüber sagen, wenn ich wiederkomme. Aber dieser Tausch, nicht Jesus geht für mich ans Kreuz und ich gehe frei aus, das ist ein neues Leben, das ist Lebensquelle, das ist Kraft für alles, was ich bin. Paulus hat das mal in ganz komprimierter Form zusammengestellt, was ihm die Gnade bedeutet. Und ich habe, glaube ich, keinen Text der Bibel gefunden, der so viel von Gnade spricht wie dieser Vers. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Also Paulus sagt hier verschiedene Dinge.
Er sagt, da ist einmal das Hauptwort Gnade Gottes, die hat aus mir etwas Neues gemacht. Ich bin ist ja ein Wort von Identität, da geht es um die Frage, wer bin ich, was ist mein Sein. Gnade hat mich zu einer neuen Identität, zu einem neuen Menschen gemacht. Das bin ich heute, ein Gnadenkind, kann ich sagen. Und seine Gnade an mir war nicht vergeblich. Das heißt, er hat wohl die Gnade angefangen, aber die hat auch Auswirkungen gehabt. Die hat Frucht getragen. Da ist was weitergegangen. Das ist nicht einfach nur an der Bekehrung stecken geblieben, sondern das hat mein Leben verändert. Und dann hat er was gesagt, da habe ich lange dran geknabbert. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ich dachte so, ja gut, Christen müssen auch was tun. Und da müssen sie sich anstrengen und da müssen sie schwitzen beim Arbeiten für Jesus und da müssen sie auch Treue und Pflichtbewusst sein. Ja, ist alles okay. Aber das Erstaunliche ist, was war die Quelle, die ihn dazu veranlasst hatte, viel Einsatz für Jesus zu zeigen? Nicht sein Pflichtbewusstsein. Nicht, dass ich, jetzt muss ich aber mal zeigen, dass ich es auch wert bin, dass er mich gerettet hat, nicht so. Muss auch Gott was zurückgeben. Wenn ich jetzt regelmäßig meine Bibel lese, jeden Tag ein Kapitel, dann wird Gott sicher sagen, gut gemacht, weiter so. Wenn du dich weiter anstrengst, wird auch viel in dir entstehen. Manchmal habe ich die Sorge, dass mein eigenes Glaubensleben so ein Stück, wie ich meine, von meiner eigenen Tätigkeit, von meinen eigenen Werken abhängt. Ich habe manchmal diese Gedanken gehabt, oh, heute Morgen bist du früh aufgestanden, hast eine gute, stille Zeit. Gott wird dich heute ganz bestimmt segnen. Ihr Lieben, wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe aus dem guten Evangelium eine Religion gemacht. Religion sagt, du leistest was und Gott wird dich dafür segnen. Das ist nicht die Gnadenbotschaft. Paulus hat viel gearbeitet für seinen Herrn. Nicht, weil er es musste oder weil er was zurückzahlen wollte oder weil er vor Gott gut dastehen wollte. Er stand vor Gott schon gut da durch die Gnade. Und das hat ihn angetrieben, viel zu arbeiten. Auch in unseren freievangelischen Gemeinden, auch in meiner Gemeinde und vielleicht bei euch, aber ich glaube bei euch nicht, haben wir solche Gedanken. Ihr habt die nicht, ne? Gibt's gar nicht, oder? Dass man so denkt, oh, wenn ich heute viel bete, wird der Herr mich viel segnen. Nein, Paulus sagt, was arbeitet in mir? Nicht mein Pflichtbewusstsein, mein Leistungsdenken. Ich muss jetzt was schaffen. Die Gnade. Und da will ich mit euch in den nächsten Tagen auf die Spur, auch wenn ich dann so abends komme, darüber wollen wir nachdenken. Das Ganze kommt aus einem Kurs, darum steht so ein komisches Wort, das heißt Grace-Kurs. Grace ist Gnade, Kurs ist Kurs, ja. Gnadenkurs. Also es kommt aus einem Material von Freiheit in Christus, so heißt dieses Missionswerk. Und ich durfte bei diesem Kurs mitarbeiten, in die deutsche Sprache übersetzen zum Teil. Und das hat mich damals, als ich das anpackte vor 3-4 Jahren, nochmal ganz tief berührt. Und ich hoffe, ich kann euch aus dieser Berührung in diesen Abenden auch etwas weitergeben. Von der Gnade, wie die unser Leben verändert und prägt und Auswirkungen hat in unser Umfeld. Gnadenauswirkungen. Gott muss das machen. Gnade ist mehr als Sündenmanagement. Jetzt haben wir die Karwoche, wir haben Karfreitag, wir denken an das Kreuz Jesu und es war schrecklich, was da passierte. Paulus schreibt dann später nochmal in Römer Kapitel 1, das ist so 1, 16 bis 17. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung gibt. Da steht was von Kraft. Da ist was von Rettung. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Neue evangelistische Übersetzung. Also, die Gnade und das Evangelium haben nicht nur mit unseren Sünden der Vergangenheit zu tun. Nicht? Viele Christen sagen, oh Gott sei Dank, Jesus ist gekommen, er hat meine Schuld bezahlt. Das ist wahr. Das ist das Thema der Vergangenheitsbewältigung, Sündenmanagement. Jesus hat das alles geklärt für mich. Aber das Evangelium hat mehr noch mit meinem Leben zu tun, nämlich auch mit der Zukunft. Ich weiß, ich habe ein Haus im Himmel von Jesus vorbereitet. Ich werde zu ihm gehen. Aber noch mehr. Das Evangelium muss etwas mit heute zu tun haben. Es muss mir heute Kraft geben. Es muss mich heute motivieren, in Liebe Jesus zu folgen. Es muss Auswirkungen haben für diesen Augenblick und für den nächsten Augenblick, für diesen Tag, für morgen Montag, für Dienstag, für Mittwoch. Christen haben keine Unterscheidung zwischen, Sonntag ist der heilige Tag des Herrn und hier begegnen wir Gott und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag müssen wir wieder an die Arbeit. Nein, die Gnade ist jeden Moment da. Wenn du morgen an die Arbeit gehst oder zu Hause arbeitest oder du bist vielleicht mit Nachbarn unterwegs, die Gnade Gottes will wirken. Und sei einfach offen dafür, dass die Gnade schon Wege vorbereitet hat in der neuen Woche, wo du gehen kannst. In Epheser 2, Vers 10 schreibt der Paulus, wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und jetzt denke ich immer so, nein, da muss ich mich jetzt aber anstrengen, gute Werke zu tun. Nein, die Gott vorbereitet hat, sind schon fertig, die Werke, dass wir darin gehen sollen. Man geht anders als Christ durchs Leben, wenn man weiß, die Werke dieser neuen Woche, die Gott durch mich tun will, sind schon vorbereitet. Ich muss sie nur erkennen. Nicht? Manchmal sind wir so am Laufen und unter Stress und unter Hektik, dass wir gar nicht merken, dass der Nachbar gerade ein echtes Problem hat und ich sollte mir mal eine Viertelstunde Zeit nehmen, mit dem zu reden. Gottes Uhren gehen manchmal nicht so, wie unsere Uhren gehen. Nicht? Wir haben so schön unsere Termine, nicht? Alles schön chronologisch. Hier hast du ein Wort im Griechischen, heißt Chronos. Chronologisch, alles schön, nicht? Nachher um 1 gibt es Essen, um 3 hast du Besuch, um 5 nochmal irgendwas, um 7, ja, versteht ihr? Alles so schön hintereinander. Und wehe, jemand stört unsere Planung. Darf Gott meine Planung stören? Darf er seine Werke mal so da reinschieben und sagen, hey, dein Nachbar, der braucht dich gerade mal eine Stunde Pause von deiner Planung, ich habe eine andere Planung. Das heißt in der Gnade leben. Sensibel sein für Gottes Wirken in dieser Welt. Weil Gottes Gnade wirkt. Auch an deinen Nachbarn, auch an deinen Verwandten. Und es wirkt auch an dir. Also wir folgen nicht unseren Plänen in der Gnade. Wir folgen Gottes Plänen in der Gnade. Wir sind sein Werk. Und darum hat das Evangelium, die Gnade, nicht nur was mit unserer Vergangenheit zu tun. Sündenmanagement, ja. Und wenn wir noch wieder gesündigt haben, dann brauchen wir die Gnade. Es hat auch etwas mit unserem Heute zu tun, dass wir heute in der Gnade leben. So wie Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr, als sie alle, aber nicht ich. Die Gnade hat das gemacht. Und dass wir wissen, die Gnade führt uns auch nach Hause, bringt uns bei Jesus an. Auch das ist wahr. Also ein Leben der Gnade ist kein weichliches Leben. Es ist kein Leben, wo man ja, die schwierigen Dinge nicht anspricht. Heute Morgen hat der Norbert, glaube ich, oder hast du, so ein schönes Wort da gelesen. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn zu danken. Des Morgens seine Gnade und des Abends seine, was war das andere Wort?
Wahrheit
verkündigen. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, Johannes 1. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Gnade ist auch immer wahr. Also wir wollen in diesen Tagen diese gute Kombination zwischen Gnade und Wahrheit in unserem Leben herausfinden. Also da, wo du einen Menschen leiden siehst oder wo du merkst, er geht verkehrte Wege, dann wird die Gnade dich auch dazu bringen, bei ihm anzuklopfen. Und sagen, hey, können wir mal einen Cappuccino trinken, wir sollten mal was besprechen. Gnade ist auch wahr. Und das kann man beim Leben Jesu wunderbar sehen. Ein bisschen wie die Bibel das da nennt. Wir sahen seine Herrlichkeit voller
Gnade und Wahrheit.
Gnade und Wahrheit. Was ist herrlich? Jesus ist herrlich. Sein Leben ist herrlich. Und was ist das für ein Leben? Voller Gnade und Wahrheit. Ja, gehört zusammen. Das wollen wir immer wieder auch lernen. Wir sind in einer neuen Lebensverbindung mit Christus. Wie können wir das jetzt sagen? Was ist das Besondere? Wir leben in einem neuen Leben. Sein Leben ist mein Leben. Der große Tausch hat stattgefunden. Ich habe Jesus eingeladen in mein Leben und jetzt ist sein Leben mein Leben geworden. Christus lebt in mir mit seiner Lebenskraft. Ich stehe in einer Beziehung zu ihm. Das ist eine Beziehung voller Liebe. Morgens, wenn ich aufstehe, ich hoffe immer wieder, dass Gott mir so diesen ersten Gedanken gibt und der mir sagt, Günther, du bist unendlich geliebt. Hast heute noch nichts geleistet für mich, aber du bist unendlich geliebt. Das ist Gottes Wahrheit für mein Leben. Gott liebt mich nicht mit einer Wenn-Liebe. Also, liebe Frau, wenn du mir ja mal wieder mein Lieblingsessen kochen würdest, ja, dann würde ich dich ja heute Abend auch noch mal mehr lieben. Ja, so. Oder weil du, mein lieber Mann, so ein starker Mann bist, weil du ein so großzügiger Mann bist, darum liebe ich dich. Unsere Art von Liebe ist oft eine Weil-Liebe. Wir suchen einen Grund, warum wir jemanden lieben können. Unsere Art von Liebe ist eine, wenn du zu mir gut bist, dann bin ich auch zu dir gut, Liebe. Er hat meinen Bruder in der Gemeinde, so ein lieber alter Bruder, der hatte so einen Satz, wer zu mir gut ist, der hat es auch bei mir gut. Und dann sollten wir das mal zum Thema in einem Hauskreis abends machen. Sag, Onkel Willi, was machen wir denn für ein Thema am Mittwochabend? Oh, wer zu mir gut ist, der hat es auch. Oh, sage ich, das wird aber ein spannender Abend. Da mussten wir dann feststellen, dass das nicht die Devise ist, mit der Gott mit uns umgeht und darum auch nicht die Devise, wie wir mit anderen umgehen. Was ist das denn für eine Liebe, mit der Gott mit uns umgeht? Wenn es keine Wenn-Liebe und keine Weil-Liebe ist, dann ist es eine
bedingungslose Trotzdem-Liebe.
Eine Trotzdem-Liebe. Trotzdem du nicht immer meinen Vorstellungen entsprichst, trotzdem du immer wieder sündigst, trotzdem du die Gnade vielleicht noch nicht so richtig verstanden hast, ich liebe dich trotzdem, ohne Bedingung. Obwohl, krass. Wie geht's euch gerade bei diesem Gedanken? Du bist trotzdem geliebt. Obwohl du die letzte Woche manche Ziele nicht erreicht hast, die du dir vielleicht im Glauben gesteckt hast. Obwohl einiges daneben gegangen ist. Trotzdem bist du geliebt. Wie geht's dir gerade mit diesem Gedanken? Obwohl du es nicht geschafft hast, nicht mal annähernd regelmäßig deine Bibel zu lesen, du bist trotzdem geliebt. Obwohl deine Gebetszeit ziemlich müde und mau war in dieser Woche, du bist trotzdem geliebt. Ich habe entdeckt in meinem Leben, dass diese Liebe, die Gott zu mir hat, in mir eine Kraft entwickelt hat, ihn noch viel stärker zurückzulieben und ihm einfach das Herz zu öffnen. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir noch Besuch.
Ja, wie gut.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben die Uhr um mich gehört.
Herzlich willkommen, Schwester. Schön, dass du da bist. Schau mal, alle freuen sich, du bist gekommen. Ich klatsche mal für sie.
Das glaube ich doch nicht, dass ich einmal zu spät bin.
Und Gott hat sie. Gott hat sie trotzdem lieb. Ja, alles klar.
Und so lieb, dass ich bis jetzt lebe.
Ey, das ist gut, das ist gut. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Das passte so gut zu meiner Predigt. Jetzt guck mal, das war doch Platz für dich. Ja?
Lob und Dank.
Ja, das ist doch schön.
Unserem himmlischen Vater.
Genau. Und heute die Uhr eine Stunde früher stellen.
Das mache ich.
Also besseres Timing für ein Beispiel gibt's doch gar nicht. Das war doch jetzt einfach stark, ja. Was macht das mit uns, wenn wir wissen, wir werden trotzdem geliebt? Was macht das mit uns?
lässt mich aufatmen.
Das lässt mich aufatmen. Was macht das noch mit uns?
Demütig.
Demütig? Warum demütig oder wieso? Ist das so ein kleiner Gedanke an der Stelle?
Ich werde dann eigentlich erstmal still und denke darüber nach und ich würde das so als Oberbegriff mit dem dann, dass ich einfach Gott nur dafür danken kann, dass er
dankbar
mich trotz allem liebt.
Genau.
Dankbar.
Genau. Was macht das noch mit mir?
Das macht einen frei.
Macht einen frei?
Ja.
Was nimmt es weg?
Druck.
Last. Ja, versteht ihr? So viele Christen gehen so schrecklich belastet durch diese Welt. Auch wir als bewusste Nachfolger Jesu, wir sind so belastet. Und da kann aber die Gnade Gottes aus uns nicht so rausstrahlen, wie das sollte und müsste. Und darum ist unser Leben oft nicht anziehend für andere Menschen. Was macht das noch mit uns? Dankbar, demütig, frei.
Fröhlich.
Freude. Ja. Was macht das noch mit uns?
Barmherziger mit anderen.
Barmherziger mit anderen. Und welchen Wunsch erweckt das in uns? Jetzt bin ich trotzdem geliebt, angenommen. Ich bin dankbar, ich bin froh. Was für einen Wunsch entwickelt das in uns? Das andere das auch kennenlernen. Das müssen andere auch erleben, die so bedrückt sind und so sorgenvoll durchs Leben gehen und die sich nicht wirklich freuen können und die Jesus nicht kennen. Ja, versteht ihr? Das wird eine ganz neue Motivation. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich das aus meinem Inneren spüre und will. Ich will das. Was hat der Paulus geschrieben? 2. Korinther 5. Die Liebe Christi dränget uns. Weil wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr
sich selbst leben.
Für sich selber leben. Dann will ich nicht mehr für mich selber leben. Dann will ich ein Leben der freiwilligen Hingabe leben und sagen, Jesus, ich will für dich leben. Das macht mein Leben reich. Was macht Freude? Für andere leben. Jesus ist mein Leben. Von Sonntag 10 Uhr bis Sonntag 10 Uhr. 10.30 Uhr bei euch. Ihr habt eine andere Zeitrechnung als wir. Ich führe schon hier ein Leben der Gnade. Was bin ich? Ich bin bei Gott geliebt, erwünscht. Hier, das soll heißen, geschätzt, rein, beschützt. Ja, Gott sieht mich in der Gnade als sein Kind. Ich bin geliebt, erwünscht, beschützt, rein, fruchtbar. Fruchtbar, weil ich bei Gott so sein darf. Und wenn ich wieder sündige, dann kommt die alte Geschichte vom verlorenen Sohn wieder, wo ich im Grunde dann zu Gott sage, Gott, jetzt gib mir mal mein Erbe, ich will das mal auf meine Art und Weise verprassen. Dann geht die Geschichte vom verlorenen Sohn wieder los. Er war ja Sohn, ja, halte das mal fest. Wir halten ihn immer für einen ungläubigen Sünder. Nein, das war ein Sohn. Versteht ihr? Ein Sohn. Beim Papa. Vater, gib mir den Teil meines Erbes, weil ich will den jetzt auf meine Art und Weise verprassen. Und dann haut er ab. Was geschieht, wenn ich sündige? Dann will ich meine Sehnsüchte an anderer Stelle stillen als bei Jesus und dem Vater. Dann weiß ich nicht mehr, dass ich bei Gott ja alles habe. Dass in Jesus ja alles geschenkt ist. Dann mache ich mich auf die Reise und also als junger Mensch hatte ich mal ein wirkliches Problem und ich habe dann irgendwann einen jungen Seelsorger aufgesucht, der mir sehr geholfen hat mit einem Gedanken. Er sagte, wenn du diese Versuchung wieder hast, dann stell dir mal die Frage, was du mehr lieben möchtest. Versuchung wieder hast. Dann stell dir mal die Frage, was du mehr lieben möchtest. Jesus oder die Versuchung. Und stell dir vor, wie Jesus mit seiner ganzen Liebe vor dir steht und sagt, du hast in mir alles, was du brauchst.
hat mir geholfen, in Versuchungen immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen, mich vor Jesus stellen zu lassen und zu sagen, Jesus, was will ich jetzt lieben? Mich und meine Sehnsüchte ausleben oder will ich dich lieben? Und das hat mir geholfen, Versuchungen immer wieder, ich bin auch noch gefallen, ja, das war so, aber Versuchungen zu überwinden. Dann soll sich die Geschichte aber nicht wiederholen, nicht wie er da bei den Schweinen landet, sondern ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wisst ihr, was wir ganz oft denken? Wenn ich jetzt wieder zurückkomme zum Vater, zum x-ten Mal mit der gleichen Sünde, die ich wieder begangen habe, dann wird der Vater sagen, jetzt reicht's, Schluss jetzt. Ich habe dir schon 17 Mal vergeben, schon 7 mal 70 Mal. Schluss. 491 ist Ende Gelände. Das wäre so die menschliche Erwartung, ja. Und da machen wir uns ganz oft die gleiche Vorstellung von Gott wie von einem menschlichen Vater, der immer sagt, jetzt reicht's auch. Und wann reicht es Gott? Bei seinen Kindern. Nie. Ich habe irgendwann gepredigt in einer afrikanischen Gemeinde. Bei Jesus kriegt jeder eine zweite Chance. Und da haben die kräftig mit dem Kopf geschüttelt. Nee, ich war völlig irritiert, weil ich dachte, ich hätte was Gutes gesagt. Nein, haben sie gesagt, nein. Ich sage, was ist? Nicht zweite Chance. Dritte Chance, vierte Chance, fünfte Chance. Ach so, immer nicht. Immer Chance. Ah, okay. Ich darf immer nach Hause kommen. Bei Gott kommt nie das Wort, jetzt reicht's. Oder gar, du bist nicht mehr mein Sohn. Wenn du so sündigst, bist du nicht mehr mein Kind. Knecht, Sklave, aber nicht mehr mein Kind. Und das ist das Außerordentliche des Evangeliums. Das ist, was Jesus geschenkt hat. Und das darf uns ganz tief in unserer Seele berühren und ansprechen. Wir haben dann so die menschliche Reaktion. Ich werde mich bessern. Ja, Papa, ich verspreche dir, nicht mehr zu sündigen. Ganz ehrlich, können wir das denn halten? Wir können es nicht halten. Wir werden wieder sündigen. Hoffentlich immer weniger. Aber wir werden. Ich werde mich noch mehr ins Zeug legen, Gott. Ich werde noch treuer die Bibel lesen, noch länger beten, noch konsequenter bezeugen. Weil wir meinen, was gut machen zu müssen. Wisst ihr, was das wieder ist? Religion. Gute Werke tun. Nein, in der Gnade dürfen wir zurück zum Vater. Und er nimmt uns an als Kind, als Sohn, als Tochter. Und wir haben das Gefühl, ich sehe ein, ich habe das nicht verdient. Ja, ich habe es nicht anders verdient. Gott sagt, halt, du bist mein Kind. Das ist die Realität. Und du bist herzlich an. Das ist die Realität des Evangeliums. Das ist der große Tausch. Wenn das stimmt mit dem Evangelium, dann ist das die Realität, die Jesus erzählt. Merkt ihr, wie viel Ballast wir noch mit uns rumschleppen? Dass das oft gar nicht bis in unsere Herzen und unsere Gefühle, ne? Da in der Birne haben wir es drin, da oben ist es drin. Wir kennen theologisch viele Wahrheiten, aber haben wir es auch in unseren Emotionen verstanden? Weil Liebe kann sich nur da entwickeln, wo das auch in unseren Herzen gereinigt ist und angekommen ist. Und das ist ein Veränderungsprozess. Es geht nicht leicht. Es hat viel damit zu tun, dass ich manchmal meine Prägungen, die ich auch als Christ mit mir rumgeschleppt habe, dass ich die ablegen darf, weil das Evangelium hat eine andere Botschaft. Angenommen. Zu Hause. Du bist mein Sohn. Die Gnade reicht aus. Auch der Schuldschein wird ans Kreuz geheftet. Ja, du darfst wieder neu beginnen. Zum wiederholten Mal. So viel Liebe. Ganz so. Was bekam er denn, der Sohn? Er bekam das Gewand. Und damit war er wieder als Sohn eingekleidet. Die Beziehung als Sohn zum Vater war wieder hergestellt. Du bist mein Sohn, du kriegst das Gewand. Knechte haben kein Gewand. Sklaven tragen kein Gewand. Sklaven sind nackt. Der Sohn bekommt ein Gewand. Der Sohn bekommt auch einen Ring. Der Ring ist das Zeichen der Verbindung, aber auch das Zeichen der Vollmacht. Der Ring ist gewissermaßen die Kreditkarte. Der darf wieder von der Bank abheben. Ganz ehrlich, hättet ihr dem eine Kreditkarte gegeben?
Später.
Der muss sich erstmal bewähren. Der soll erstmal zeigen, dass der jetzt 5 Jahre treu ist. Wenn er das gezeigt hat, dann kriegt er auch da die Rechte eines Sohnes. Wenn, versteht ihr? Wenn du das geleistet hast, dann. Weil du dich jetzt bewährt hast, darfst du. Gott denkt nicht so. Gnade denkt nicht so. Gnade ist nicht so. Er bekommt Sandalen, das heißt, er kann Schuhe an die Füße, er kann für den Vater unterwegs sein, er kann Geschäfte machen, er kann handeln, er kann tätig werden im Namen des Vaters. Er ist ganz Sohn. Und das lasst uns festhalten, so als ersten wichtigen Gedanken. Sohn bleibt Sohn. Sohn bleibt Sohn. Tochter bleibt Tochter. Kind bleibt Kind. Du bleibst sein Kind. Wenn ich das nicht wüsste und meine innere Gewissheit wäre von meinen guten Taten abhängig, dann könnte ich nachts nicht mehr ruhig schlafen, ob ich genug geleistet hätte bei Gott. Wenn es um die Frage ginge, was ich Gott zu bringen habe, und das am Ende die Frage wäre, ob ich in den Himmel komme oder nicht, ihr Lieben, dann wird mein Ende nicht gut sein. Dann komme ich da nicht an, weil es wird nicht reichen. Wegen wie vielen Sünden sind Adam und Eva aus dem Paradies geflogen? Einer. Mit wie vielen Sünden will ich denn, die ich vorweisen müsste, im Himmel ankommen? Merkt ihr? Es kann nicht um meine Leistung gehen. Sohn bleibt Sohn. Wie lebe ich nun in der Gnade? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Nur die Gnade zählt. Das hat den Religiösen nicht gepasst, wenn denen Jesus diese Geschichte der beiden Söhne und des Vaters erzählt hat. Wenn man nochmal reinguckt bei Lukas 15, gibt er diese drei Gleichnisse vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Sohn, diese dreimal verloren, ne? Lukas Kapitel 15, da steht da am Anfang, und er erzählte ihnen ein Gleichnis, seinen Jüngern und den Pharisäern und Schriftgelehrten, die hörten nämlich mit großen Ohren zu, was er zu sagen. So, das schwarze Schaf will er also haben. Und den verlorenen Groschen. Und dann dieser Junge, der seinem Vater eine Botschaft an den Kopf knallte: Vater, am liebsten wollte ich, du wärst gestorben, dann kriegte ich mein Erbe. Was für eine Entehrung. Und Jesus sagt, er wird angenommen. Er wird angenommen. Da kommen dann so Sätze wie: So wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben. Des Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dafür ist Jesus gekommen. Wir sind seine Nachfolger. Wir gehen in seinen Spuren. Und ich bin im Moment jetzt gar nicht so sicher, ob ich weitermachen sollte in meiner Predigt oder nicht aufheben fürs nächste Mal, weil ich komme jetzt... Habt ihr noch ein bisschen Kraft zum Zuhören? Geht das gerade noch? Ich bräuchte noch eine Viertelstunde. Kriegt ihr das noch hin oder kocht der Topf zu Hause schon über? Nein, geht. Weil die Geschichte geht ja noch weiter. Okay, ja. Darf ich um Erlaubnis fragen, ja? Da ist der zweite Sohn. Und der Papa kommt und sagt: Junge, dein jüngerer Bruder ist gekommen. Wir feiern eine Party. Hier ist das Programm. Können uns freuen und fröhlich sein. Und guck mal, wie der reagiert. Ich soll da hinkommen zu diesem... Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Er hat gesagt: Dein Sohn. Das müsst ihr mal lesen da. dein Sohn, der hat das verprasst und guck, was du für einen Sohn hast und was der angerichtet hat. Und er kann noch nicht mal sagen, mein Bruder. Aber der Papa sagt dann, dein Bruder ist wiedergekommen. Er war tot und er ist wiedergefunden. Er ist lebendig geworden. Dein Bruder, dein Sohn, dein Bruder. Ja, versteht ihr? Ey, das ist so spannend in dieser Geschichte, dass der Vater dann kommt und sagt, Junge, wir müssen uns freuen. Er ist wieder da. Und hier kommt jetzt so eine andere Haltung rein bei dem anderen Sohn, dem älteren. Der hat verstopfte Filter. Der war immer beim Papa. Der hat immer getan, was in den Augen des Papas gut war. Der hat zu Hause seine Arbeit gemacht, der hat geleistet, der war brav, der hat kein Geld verprasst. Er hat noch nicht mal das Kalb genommen, das da gemästet im Stall stand und sagte, Papa, ich würde gerne mal mit meinen Freunden eine Party feiern. Gar nicht. Alles schön nach Ordnung und Regeln. Nicht? Ein Orden gerade nicht verstehen, dann kommen uns Gottes Anweisungen wie Gesetze vor. Dann musst du aber. Jetzt musst du aber Leistung bringen. Jetzt musst du deine Pflicht erfüllen. Jetzt geht's ums Tun. Und darf ich mal ganz offen sagen, wir in Deutschland und auch in der westlichen Welt, nördliche westlichen Nordeuropa würde ich mal sagen, Südeuropa, Italiener, Griechen sind da ein bisschen anders gestrickt, ja, aber wir sind sehr auf Pflichtbewusstsein, leistungsorientiert. Made in Germany ist ja nun auch ein Prädikat, muss man ja mal sagen, ne? Ist ja Qualitätsmerkmal, wird ja in der Welt auch gerne gesehen. Made in Germany ist gründlich. Ich habe 4 syrische Freunde in Hagen und ich bin mit denen dann manchmal so zusammen und dann zeigen sie mir mal wieder eine Sache vom Amt. Ne? Einer hat neulich mal so einen Stapel Briefe gezeigt, die er alle vom Amt bekommen hat und ach, das geht alles so langsam. Ich sage, du, sei froh, dass du in Deutschland bist. Bei uns geht alles schön ordentlich. Bei uns herrscht Ordnung. Dauert ein bisschen länger, aber dann ist es auch gut. Ja, das ist unsere Prägung. Also dieses Made in Germany. Und wisst ihr, was wir daraus manchmal machen? Christsein Made in Germany. Muss alles seine Ordnung haben, ne? Müssen unsere Pflicht tun. Müssen unsere Aufgaben erfüllen. Gesetze halten. Ich glaube schon, dass da auch eine gute Qualität drin steckt für uns. Wenn wir sie aus der Gnade leben. Nicht aus dem Pflicht- und Müssen-Bewusstsein. Ja, versteht ihr? Aus der Gnade kann man richtig. Ich habe Missionare erlebt, die wirklich mit großer Leidenschaft und Hingabe, und ihr kennt ja auch welche, wirklich sich einsetzen, ja, und mit Leidenschaft viel arbeiten. Ich glaube, wir können viel arbeiten. Aber das darf nicht aus einem christlichen Pflichtbewusstsein kommen, sondern aus einer Gnadenhaltung. Paulus, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Also der war ein guter Deutscher an der Stelle. Aber nicht ich, sondern, was hat er gesagt, die Gnade, die in mir ist. Also er hat sich ja nie was drauf eingebildet, sondern er wusste, ja, er hat Gnade. Wir hören aber ganz oft, leisten, Ordnung, einsetzen, Pflicht. Christsein ist Pflichterfüllung, haben bei einer Umfrage, das war eine Umfrage aus den Vereinigten Staaten, 2/3 aller Leute gesagt, die haben gesagt, mein Christsein ist vor allen Dingen Pflichterfüllung. Und ich glaube, die Umfrage wäre in Deutschland nicht anders. Ich ahne sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, dass wir so unser Christsein aus Pflichtbewusstsein machen. Sätze wie, ich bin von Gott gesegnet, wenn ich mich richtig verhalte. So die Sätze des älteren Sohnes. Ich bin ein guter Sohn, wenn ich tue, was mein Papa sagt. Ich bin gesegnet, wenn ich mich richtig verhalte. Ich sollte mich mehr einsetzen, damit Gott zufrieden ist. Wenn ich mich mehr einsetze, weil ich mehr, versteht ihr? Ich bin nicht heilig genug, weil ich mich nicht so verhalte, wie Gott es will. Hier geschieht Folgendes. Nochmal ein Bild des älteren Sohnes. Ich arbeite, die Kühe melken, die Kühe an die richtige Stelle. Und eines Tages werde ich hoffentlich erben und als Sohn im Reichtum schwimmen. Eines Tages. Was macht er gerade? Er verhält sich wie ein Knecht, damit er eines Tages Sohn sein kann. Aber heute hat er die Haltung eines Knechtes, eines Sklaven.
Unser Tun bestimmt unser Sein. Das ist seine Meinung. Ne? Wenn ich mich gut verhalte, wenn ich mich anstrenge, kann ich mir die Gnade verdienen. Übrigens seht ihr schon in diesen beiden Worten, Gnade verdienen, Gnade verdienen. Das kann irgendwie nicht hinhauen, ne? Oder? Entweder verdiene ich was, dann ist es mein
Verdienst.
Verdienst. Oder es ist Gnade, dann ist es kein Verdienst. Versteht ihr? Gnade kann man nicht verdienen. Hier bestimmt mein Tun, was ich tue. Na, heute habe ich mich gut verhalten. Oh, ich bin ein guter Christ. Oh, ich habe viel gebetet. Ich bin ein frommer Christ. Ich habe gutes Zeugnis heute gegeben. Oh, ich bin auch ein mutiger Christ. Nein, Lüge, Lüge. Nicht? Von meinem Tun darf ich nicht ausgehen auf mein Sein. Woran erkennt man einen Christen, der die Gnade nicht richtig verstanden hat? Woran erkennt man einen Christen, der die Gnade nicht richtig verstanden hat? Kann man so ein paar Dinge entdecken. Erstens, er findet an sich immer wieder Fehler und klagt sich an. Er schaut auf sich und sein Verhalten und sagt, ach, schon wieder habe ich falsch, wieder habe ich nicht treu, wieder war ich nicht fromm. Er sieht sich an und klagt sich an. Es fällt ihm schwer, seine Fehler schnell zuzugeben. Wenn jemand aus der Gnade lebt, dann weiß er, ich bin auch weiterhin ein sündiger Mensch, aber mir wird von Gott her schnell vergeben. Darum darf ich meine Fehler auch schnell zugeben. Ich behaupte, der ist ein reifer Christ, der seine Fehler schnell zugeben kann.
Aber widersprechen sich diese beiden Punkte nicht eigentlich grundsätzlich, die du jetzt aufgelistet hast?
Sagen wir mal,
widerspricht sich das jetzt nicht, diese beiden Punkte, die du da aufgelistet hast?
Ja.
Würde ich denken, die widersprechen sich einfach.
Wollen wir nochmal von vorne gucken, woran erkennt man einen Christen, der die Gnade nicht richtig verstanden hat? Nicht richtig? Er findet an sich immer wieder Fehler und klagt sich an. Das ist das eine, er findet sich schlecht, er schämt sich dafür.
Nicht das Problem. Das Anklagen, sich anklagen ist das Problem, aber nicht das Fehler feststellen. Wenn wir die Fehler nicht feststellen, dann läuft das falsch.
Okay.
Ich auch so.
Wenn wir uns aber deshalb anklagen, dann ist das falsch.
Ja, aber er ist ja jemand, der sich selber beschuldigt. Es geht mir ja darum, was macht er falsch? Er klagt sich selber an.
Ja, es geht um sich anzuklagen.
Ja, und wenn er in diesem Verhalten bleibt, stecken bleibt, was passiert dann? In dieser Selbstanklage stecken bleibt, was passiert dann?
Geht unter der Last kaputt.
Dann geht er kaputt.
Ja. Er wird deprimiert sein, er kann auch keine Freude mehr zeigen. Ja, das ist also ein Faktor. Ich will sagen, das ist jetzt ein Faktor. Die anderen, das ist jetzt nochmal
ein anderer... Entschuldigung, aber es geht aber nicht darum, finde ich, so wie der Helmut das auch verstanden hat, es geht ja nicht darum, dass wir unsere Fehler nicht erkennen, sondern es geht darum, wie wir damit umgehen und uns deshalb nicht anklagen. Denn wenn wir sagen, so wie du ja vorhin gesagt hast, wir stellen immer wieder fest, dass wir sündigen, gut, das ist die Feststellung, da findest du das.
Ja.
Aber das sich anklagen, das ist eben das, was uns kaputt macht.
Okay.
Ja, dieses Wort Klage oder Anklagen, das kann man ja auch ersetzen mit einem beliebigen Wort. Also ich denke schon, wenn ich feststelle, dass ich Fehler gemacht habe, nenne es Anklage oder wie auch immer, ich komme damit vor unseren Herrn und halte ihm das hin.
Ja, ich glaube, das ist aber nicht das Anklagen. Das ist aber genau eben das nicht. Er klagt sich an, das heißt also, ich sage jedes Mal zu mir, ich kann nicht anders, ich bin so schlecht und gehe unter der Last kaputt, wenn ich aber meine Fehler sehe und sie Gott bringe. Das ist eine andere Haltung. Sich anklagen heißt immer wieder zu sagen, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter, ich kann nicht anders.
Man könnte ja auch sagen, er beschuldigt sich nämlich weiter selber.
Genau. Also, das meine
ich. Genau, also er sieht Fehler und beschuldigt sich selber und bleibt bei sich stehen und wäre dann nicht bereit. Das ist hier mein Gedanke, ich weiß nicht, ob ich es vermitteln konnte. Er ist nicht bereit, dann zu Gott zu gehen und ihm die Sünde hinzulegen. Er bleibt bei sich stehen, das ist der Gedanke. Ja?
Steht nicht, er klagt sie vor Gott oder er bringt sie vor Gott.
Das macht er ja nicht.
Nee, genau, er tut für sich. Genau, er dreht sich um sich.
Er beschuldigt sich ständig selber und macht sich damit immer kleiner und damit
die Gnade kleiner und er hat keine Kraft mehr, keine Freude, keine Liebe.
Ja? Das ist ja unsinnig. Wenn ich ein Kind Gottes bin, natürlich gehe ich zu ihm und bringe ihm diese Dinge, mit denen ich selbst nicht fertig bin.
Ja. Und deswegen ist das ja so, genau, darum ist das unsinnig. Du hast genau das Richtige. Das ist unsinnig, seine eigenen Fehler immer zu finden und sich selber ständig zu beschweren. Ist unsinnig. Und wenn einer das macht, zeigt er damit, er hat die Gnade nicht verstanden. Ja. Er möchte nicht gerne Fehler machen. Er will einfach ein ordentliches, heiliges Leben führen. Aus der Motivation, ich darf nichts falsch machen. Es muss alles in Ordnung sein. Versteht ihr? Das ist der Gedanke. Oder die andere Seite wäre dann die, da kamst du ja drauf, wenn er dann Fehler entdeckt hat bei sich, will er die aber nicht den anderen gerne zugeben, weil damit verliert er ja sein Gesicht. Es fällt ihm schwer, seine Fehler zuzugeben, weil er die Gnade nicht wirklich in sich tief verankert sieht. Ja, ist das verständlich?
Ja.
Genau.
Er kann sich seine Fehler schwer vergeben und obwohl er sie bei Gott abgegeben hat, sagt er, oh, wie konnte mir das nur passieren vor 3 Jahren, dass ich diesen Fehler gemacht habe? Es gibt manchmal Menschen in der Seelsorge, die kommen zu mir und sagen, oh, Günther, ich glaube nicht, dass Gott mir meine Schuld vergeben kann. Ich sage, wieso meinst du das? Ja, weil ich immer wieder in meinem Herzen diese Beschämung fühle und diese Beschuldigung. Ich sage, wie oft hast du denn Gott diesen Fehler schon genannt? Oh, schon so viele Male. Und hat Gott dir vergeben? Ja, er vergibt mir. Dann hast du ein Problem. Du hast dir selber nicht vergeben. Du hast die Vergebung nicht angenommen für dich. Ja? Man kann also da stecken bleiben, obwohl ich weiß, ich habe es Gott schon gesagt und er hat mir auch vergeben, aber ich kann mir selber. Das ist versteckter Stolz. Ich will mein Gesicht nicht entblößen. Ich will meine Fehler nicht zeigen. Ja? Und ich kann mir das schlecht selber schwer vergeben. Er findet es schwer zu sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und durch die Gnade lebe ich, auch wenn ich manchmal sündige. Könntet ihr diesen Satz unterschreiben für euch? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und durch die Gnade lebe ich, auch wenn ich manchmal sündige.
Absolut.
Ist okay, ne?
Absolut.
Absolut. Ja, also das können wir mal zusammen sagen? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und durch die Gnade lebe ich, auch wenn ich manchmal sündige. Jetzt kommt die andere Seite. Woran erkennt man einen Christen, der die Gnade nicht richtig verstanden hat? Er findet an anderen immer wieder Fehler. Die will Christ sein und verhält sich so, das geht ja gar nicht. Ja, und weist dann sehr bald auch mit dem Finger auf den anderen. Er klagt viel über andere und ihre fehlende Geistlichkeit. Ach, wenn doch die anderen sich mehr anstrengen würden. Wenn die doch treuer, wenn die doch, ja, klagt viel über andere. Er hat es schwer, Menschen zu vergeben und das Vergebene nicht mehr in Betracht zu ziehen. Also ja, ich vergebe dir ja, aber erst wenn ich gesehen habe, dass du dich auch gebessert hast. Wenn, versteht ihr? Wenn du dich gebessert hast. Und wieder sind wir nicht gnadenorientiert. Er findet es schwer zu sagen, mein Nächster ist auch ein geliebtes Kind Gottes und durch die Gnade lebt er, auch wenn er manchmal sündigt. Hat der andere das gleiche Recht wie ich? Müsste so sein, ne? Müsste so sein. Fragen. Welche Gedanken über dich machst du dir, wenn du es nicht schaffst? Ich meine, heilig zu leben. Wenn du das Ziel scheinbar nicht erreichst. Was denkst du über dich? Welche Auswirkungen hat das auf dein Denken über Gott? Wie siehst du Gott in so einem Moment? Bleibt er dein liebender Vater, der die Gnade anbietet und die Arme offen hält? Wie siehst du dich? Die Wahrheit ist, unser Sein, wer wir in Gottes Augen sind, bestimmt unser Tun. Habt ihr den anderen Satz von vorhin noch im Kopf? Unser Tun bestimmt unser Sein. Das ist das Leben eines Christen, der in Pflichterfüllung und Leistungsdenken lebt. Aber der Satz muss heißen, wer du in Jesus bist, das bestimmt, was du tust, wie du handelst. Aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Du bist, wer du in Christus bist. Darum handelst du immer mehr, wie Jesus handelt. Du hast eine ganz neue Kraftquelle, aus der du jetzt leben kannst. Er wirkt sein Leben durch dich.
in Gnade. Heute. Ich würde jetzt gern wissen, was in eurem Kopf vor sich geht. Ich hätte so gern wissen, was ihr gerade so empfindet. Ich hätte so gerne jetzt so ein Stethoskop, wie heißt das, was der Arzt hat, um so die Herztöne noch zu hören.
So. Ja, von mir ist das gerade noch was gesagt.
Mein Schlussbild. Dann nimmt der Vater diesen älteren Sohn und er sagt diesen genialen Satz. Mein Sohn, ich habe deine Vorwürfe gehört und ich sehe auch deine ganze Zurückhaltung und deinen Ärger über deinen jüngeren Bruder, deinen Bruder. Und ich sehe auch, dass du irgendwie eine Haltung in dir hast, dass du meinst, ich gönne dir nicht das Kalb, dass du das für eine Party nehmen könntest. Und du meinst, ich würde dir nichts geben. Mein Sohn, was mein ist, das ist dein. Alles, was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Alles, was dem Vater im Himmel gehört, hat er in Jesus, in der Karwoche, darf ich es nochmal so zusammenfassen, uns gezeigt am Kreuz und in der Auferstehung. Und es gehört alles dir. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich bekomme alles, was Jesus durch sein Leben, Sterben und Auferstehen gewirkt. Und diese Lebenskraft soll mich antreiben. Wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, darf ich sagen, ich bin von Gott geliebt, obwohl ich noch nichts geleistet habe. Und das gibt mir jeden Morgen wieder neu eine Freude und eine Motivation. Ich will diese Woche für meinen Herrn leben, weil es ist Freude für ihn zu leben. Und ich bin dankbar und demütig. Und ja, so möchte ich leben.
Und da kann es sein, wenn du dann ins Auto steigst und irgendjemand kommt dir quer mit dem Auto, dass du dann doch voller Wut bist und vielleicht so durch den Tag auch fährst.
Ja, kann sein, ja. Und dann muss ich meine Fehler schnell sehen,
siehst du?
Schnell eingestehen, schnell dem Herrn bringen und dann aber nicht denken, jetzt ist der ganze Tag im Eimer, du warst um 6.45 Uhr schon das erste Mal wütend. Ja. Wie konnte dir das passieren? Ich werde wütend, ich raste selten aus, aber ich denke Böses. Ich verpasse jemandem ein gutes Wort zu sagen, ja, ich mache Fehler. Ich glaube, das ist nicht das Problem.
Darauf kommt es an, letztendlich wieder stehen zu bleiben, um das sich klar zu machen.
Absolut.
Ja.
Aus der Gnade leben zu lernen. Ich darf sofort sagen, Herr, tut mir leid, vergib mir meine bösen Gedanken. Danke, dass ich in Jesus alles sage. Ja, ich bin sofort wieder in der Möglichkeit mit dem Herrn. Ja. Und dann kann sagen, es ist ein 37, nächstes Problem. 8:05, nächstes Problem. 9:02, nächstes. Ja. Kann alles so sein. Ist okay. Aber wenn ich das regelmäßiger einübe, das mit meiner Wut zum Beispiel, ich werde weniger wütend sein im Laufe der Zeit. Das ist so. Ich trainiere das ja auch in meinem Herzen. Aber die Kraftquelle, ich wollte euch die Kraftquelle sagen, ist nicht, du musst, ich will, weil er mich liebt. Ja? Und aus der Liebe kann ich. Alles klar? Noch ein Gedanke dazu, Überlegung. Noch
ja, irgendwas? Mir ist immer eine Hilfe, ja. Dieser Vers aus dem ersten Johannesbrief. Wenn uns unser Herz verklagt, so ist Gott größer als unser Herz.
Sehr schön. Ja, noch ein Gedanke. Ich habe das vierte Buch mitgebracht aus einer Reihe von Büchern, wo uns ja die Blockaden beschrieben werden. Warum kommen wir nicht zu diesem Leben? Das erste Buch war das Rote, der Schmerz in mir. Vielleicht hat es jemand zu Hause. Das heißt, weil uns oft Schmerzen verfolgen, die unser Leben eng gemacht haben und blockieren. Das zweite Buch war das schwarze Buch, die Angst in mir. Dass Ängste uns oft aufhalten, so ein Leben der Freiheit zu leben. Dieses vierte Buch ist der Konflikt in mir. Ich habe Dinge in mir wie eine Wut oder wie ich fühle mich beschämt oder was auch immer. Und wie ich durch eine Perspektive in Christus lernen kann, diese Konflikte zu überwinden und in Jesus Freiheit zu haben, dass ich sein Reichtum lebe in der Gnade. Also es soll auch wieder hinführen zur Gnade. Ich habe ein paar mitgebracht.